Guten Morgen, Shalom. Heute heißt die Predigt Shalom, versöhnt mit Gott und miteinander. Shalom, dieses Jahr feiern wir 500 Jahre Täuferbewegung und dazu sind wir seit ein paar Sonntagen in einer Predigtreihe. Hier könnt ihr gleich nochmal die Übersicht sehen. Das ist heute also das letzte Thema aus der Reihe und wir orientieren uns an einem Buch von Palmer Becker. Auf der nächsten Folie seht ihr nochmal da die Kerngedanken. Wir sind heute bei dem dritten Gedanken. Der Simon hat hinten ganz viele von diesen Heften auch ausgelegt. Also das ist zum Beispiel gut zum Nutzen in einem Hauskreis oder so. Ja, heute dieser letzte Punkt. Versöhnung ist im Zentrum unseres Wirkens. Und zwar Versöhnung mit Gott und miteinander. Das ist sehr täuferisch, dass das beides zusammengehalten wird. Versöhnung, Frieden, Shalom. Was bedeutet das eigentlich? Ich lade euch ein auf eine Entdeckungsreise. Mach mal nächste Folie. Zu diesen zwei Stationen. Einmal die Versöhnung mit Gott. Ich habe das genannt der priesterliche Friede. Und dann zweitens Versöhnung miteinander, der königliche Friede. Soeben hatte uns der Manuel dazu eine bekannte Szene vorgelesen. Und das ist jetzt der erste Teil, Versöhnung mit Gott. Und in dieser Szene, genau, danke, da haben wir davon gehört, wie nach der Auferstehung die Jünger so zusammen sind in einem verschlossenen Raum und plötzlich tritt Jesus in ihre Mitte. Auch ein starkes Bild, er steht in der Mitte. Er steht nicht bei irgendeinem von denen, sondern in der Mitte. Und dann beschreibt der Johannes da in wenigen Worten ganz viel und sehr Tiefes eigentlich auch. Stellt euch das mal vor. Die Jünger haben Angst. Sie haben die Türen verschlossen, Vers 19. Ihr Meister war festgenommen worden, gefoltert und getötet. Was würde als nächstes passieren noch? Sind sie hier noch sicher überhaupt? Sie hatten Angst. Was macht dir gerade Angst? Eingangs hatte Simon Beispiele genannt. Vielleicht sind ja solche schlechten Nachrichten etwas, das dir Angst macht. Oder die weltweiten, ganz großen politischen Entwicklungen. Oder vielleicht auch etwas ganz anderes, etwas ganz Kleines in deinem Alltag. Was macht dir Angst? Die Jünger sind auch verunsichert und verwirrt. Sollte etwas dran sein an den Gerüchten, die Maria Magdalena und die anderen Frauen erzählt haben? Oder ist das vielleicht einfach nur Wunschdenken? Ja, einerseits haben Petrus und Johannes das leere Grab gesehen, aber Menschen kehren doch nicht zurück aus dem Tod. Das geschieht doch erst am Ende der Zeit. Auf der anderen Seite, dieser Lazarus wurde ja auferweckt. Was hat das jetzt alles zu bedeuten? Die Jünger sind verunsichert und verwirrt. Was verunsichert und verwirrt dich gerade? Vielleicht Zukunftsfragen, vielleicht Beziehungsfragen, vielleicht die verwirrenden Weltanschauungen und Ideologien, die so umherschwirren. Die Jünger haben Angst, die sind verwirrt, verunsichert. Ich denke, sie plagt auch das schlechte Gewissen. Denn sie haben ihren Meister, der mit ihnen so viel Zeit verbracht hat, ihnen alles gezeigt hat, sie geliebt hat, im Stich gelassen. Der Judas hatte ihn sogar verraten für Geld. Petrus hatte ihn verleugnet, aus Angst, was andere denken. Und sie alle, außer Johannes und die Frauen, waren weggelaufen, als es dann hart auf hart kam. Sie sind an ihrem Meister schuldig geworden. Er war ihnen vielleicht sogar gleichgültig geworden. Was hätte der Meister wohl dazu gesagt? Vielleicht schämten sie sich. Wie ist das bei dir? Wo plagt dich vielleicht gerade ein schlechtes Gewissen? Wo bist du schuldig geworden? Für was schämst du dich? Also all das ist im Raum und dann passiert das völlig Unerwartete. Mitten in diesen ängstlichen, verwirrten, verschämten Haufen tritt der Messias. Und dann grüßt er sie einfach mit dem Gruß, mit dem sich Juden seit Jahrtausenden grüßen. Shalom. Vielleicht haben sie ihn ganz oft aus seinem Mund gehört, aber jetzt bedeutet es nochmal etwas ganz anderes. Friede sei mit euch. Wie wäre es da dir gegangen? Stell dir mal vor, du wärst schuldig geworden, er vergibt. Der, den du im Stich gelassen hast, der lächelt dich an und der grüßt dich. Shalom. So ist Versöhnung, wie ein unverhoffter Gruß, so heißt es in einem Lied. Und dieser Gruß sagt irgendwie alles. Da sind keine offenen Rechnungen mehr. Da ist kein Nachtragen, da ist kein Beleidigtsein. Die Mauern, die sie sich aufgebaut haben, sie waren ja wirklich hinter Mauern, da wo man sich zurückgezogen hat, eingeschlossen hat, Vers 19, bei manchen von uns vielleicht seit Jahren, wo wir uns zurückgezogen haben, eingeschlossen, er geht einfach hinein. Die Mauer hält ihn nicht auf. Als die Jünger dann diesen Gruß hörten und ihn und seine Wunden sahen, da verstanden sie vielleicht, was vor Hunderten von Jahren schon Jesaja vorausgesagt hatte. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Shalom. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er hat sie ja vielleicht so gegrüßt und dann konnten sie das sehen. Er hat ihnen auch die Seite gezeigt. Was ist das für ein Frieden? Es ist ein priesterlicher Frieden. Was bedeutet das? Der Messias Jesus ist der endgültige hohe Priester. Ein paar Kapitel vorher, Kapitel 17, da betet er das hohe priesterliche Gebet. Und da gibt es in diesem Gebet Bezüge zu dem großen Versöhnungstag, Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Fest, dieses Jahr am 1.2. Oktober. Und als er ihnen die Hände hinhielt, da war das wohl so, wie wenn der hohe Priester Aaron und seine Nachkommen den aaronitischen Segen sagten. Für die Star Trek-Fans unter uns, ich weiß nicht, ob es welche gibt, diese Gruß, was die da machen, das haben die eigentlich von da. Ne? Dass sie so die Hände machen, das Bock und so. Die Priester standen so da und hinter ihnen, da war das Opfer geschehen. Und der Höhepunkt dieses Segens, der gesprochen wird, ist ja Shalom. Der Aaron und seine Nachkommen, die hatten Tiere geopfert als Sühne, als ein Symbol, dass Menschen mit Gott versöhnt werden durch das Blutvergießen der Tiere. Dieses Opfer lag hinter ihnen im Tempel und dann konnten sie vor ihnen das Volk segnen mit dem Frieden, der da geschlossen wurde mit Gott. Das ist schon erledigt und sie können den Frieden zusprechen. Bei Jesus war es etwas anders. Bei ihm lag auch das Opfer hinter ihm. Ihr seht es hier wie das Kreuz. Es lag hinter ihm. Aber es war nicht so, dass er ein Tier geopfert hätte, sondern er hat sein eigenes Blut vergossen außerhalb der Stadt. Zu dem Zeitpunkt am Tag, wo man die Opferlämmer schlachtete. Zu dem Zeitpunkt stirbt er am Kreuz. Und als er ihnen bei diesem Gruß die Hände zeigt, die Seite, dann sehen sie die Wunden oder die Narben. Denn er ist nicht nur der endgültige Hohepriester, er ist auch das endgültige Opferlamm. Er ist Priester und Opfer zugleich. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Er ist unser Friede. Es ist, als würde Jesus ihnen zeigen, als würde er dir und mir zeigen. Ja, es hat mir wehgetan. Es hat mich alles gekostet. Hier sind meine Wunden. Das ist der Beweis. dein Verhalten, deine Rebellion, deine Feigheit, das hat mich tief und tödlich verletzt. Aber ich schenke dir meine Versöhnung. Ich schenke dir Frieden. Es ist kein Diktatfrieden. Es ist kein Frieden der Siegermächte, die einen Frieden aufsetzen. Es ist ein geschenkter Frieden. Meine Liebe zu dir ist stark wie der Tod. Sie geht durch ihn hindurch und zurück. Wir sagen ja manchmal, meine Liebe geht bis zum Mond und zurück. Habt ihr vielleicht mal gehört? Bei ihm geht es bis in den Tod und zurück. Ich stehe zu dir, auch wenn du mich vergessen hast, auch wenn du mich verlassen hast. Ich halte dir nichts mehr vor, ich trage dir nichts mehr nach. Shalom. Friede sei mit dir. Wie hättest du reagiert? Bei den Jüngern kommt die Reaktion, von der das Wort Evangelium seine Bedeutung hat. Frohe Botschaft, denn Vers 20, sie wurden froh. Das ist die angemessene Reaktion auf das Evangelium. Die Täufer sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie so voller Freude wären. Manchmal eher für den Ernst. Ist allerdings keine Frucht des Geistes, ne? Aber irgendwie so diese Freude scheint mir manchmal zu fehlen, außer vielleicht beim Beppo, da ist es da, oder beim Joel. Ne? Manche, die haben das besser drauf. Ne? Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es über Jahrhunderte Leiterfahrungen gab in der Bewegung der Täufer. Und da ist dann so ein Ernst und auch eine Nüchternheit, die daraus folgt. Aber wir können dann noch dazu lernen, etwas mehr von dieser Freude, die die Jünger hier mitten in der Angst, die sie hatten, erleben. Aber Versöhnung und Frieden, also Versöhnung als der Weg zum Frieden, das ist Mennoniten immer wichtig gewesen. Und zwar Frieden mit Gott und miteinander. Es gehört zusammen. Weißt du um diesen Frieden mit Gott? Römer 5. Bist du mit ihm versöhnt? Oder steht da irgendetwas im Weg? Frag dich selbst. Heute beim Abendmahl kannst du das ganz neu oder vielleicht zum allerersten Mal festmachen und feiern. Lass dich versöhnen mit Gott. Und diese Versöhnung, die wirklich einen echten, ewigen Frieden schenkt, diese Versöhnung geht nur durch den Sohn. Nur durch Jesus finden wir Frieden mit Gott. Unser Herz ist sonst ruhelos. Das war also der priesterliche Frieden. Aber es geht weiter. Das zweite, der königliche Frieden. Genauso wie das Kreuz zwei Balken hat, so ist auch Versöhnung nicht eindimensional. Versöhnung ist mit Gott, aber sie ist dann auch miteinander. Das ist etwas ganz Typisches für die Täufer. Sie haben immer bejaht, unser Glaube rettet uns. Ja, Römerbrief, Galaterbrief, wichtige Texte für die Reformation. Aber dann muss sich doch dieser Glaube zeigen, dass er lebt. Rettung geschieht allein durch Glauben, aber der Glaube bleibt nicht allein. Der Glaube wird durch die Liebe tätig. Deswegen haben die Täufer so sehr den Jakobusbrief, die Evangelien und besonders dann auch die Bergpredigt betont. Der Glaube muss sozusagen Hände und Füße bekommen. Das, was oft polarisiert und auseinandergerissen wird in der Christenheit, das gehört zusammen. Nämlich dieses Innerliche, ich sage jetzt mal Pietistische, und dann auch das nach außen gerichtete, Aktivistische. Das müssen wir zusammenhalten. Es ist ein priesterlicher und königlicher Frieden. Wir sind nicht aus der bösen Welt hinausgerettet, sondern wir haben Frieden mit Gott, damit wir in seiner rebellierenden, aber geliebten Welt Frieden stiften können oder zumindest das einüben. Ich habe das hier den königlichen Frieden genannt. Warum? Also am Anfang der Schöpfung ist es klar, Gott ist König. und er setzt dann die Menschen ein als königliche Stellvertreter. Sie sollen sich gut um die Erde kümmern, sie bebauen und bewahren. Und sie sollen sie noch mehr füllen mit weiteren königlichen Stellvertretern, bis die Erde voll ist und den Schöpfer, der der König ist, reflektiert. Was hat das mit der Schöpfung zu tun? Was hat dieses Königsein damit zu tun? In diesem Kapitel hier wird immer wieder angespielt auf die Schöpfung. Johannes macht das ganz bewusst. Das Kapitel beginnt, Vers 1, am ersten Tag der neuen Woche. Dann lesen wir von einem Garten. Und in diesem Garten lesen wir von einem Mann, der scheinbar versteckt ist. Und dann lesen wir von einer großen Freude, als sich ein Mann und eine Frau in diesem Garten begegnen. Vielleicht erinnert euch das an irgendetwas. Es gibt noch mehr Bezüge. In Vers 19 heißt es dann am Abend. Das war vorher, genau. Im Garten Eden war der Abend die Zeit, in der Gott den Menschen begegnete. Und hier ist es die Zeit, in der Jesus seinen Jüngern begegnet, am Abend. Das war aber auch die Zeit, in der sich Adam und Eva aus Angst versteckten, unter Bäumen, genau wie die Jünger hier hinter Mauern. Und Johannes 20 spielt bewusst auf diese Erzählungen von Schöpfung und Sündenfall an. Das ist also im Hintergrund. Die ganzen Geschichten von der Schöpfung wird angespielt darauf, weil hier ist es die neue Schöpfung. Dann kommt nämlich der Hammer. Beim ersten Shalom, bei diesem Gruß, hatte Jesus seine Wunden gezeigt. Er ist das Opferlamm. Aber beim zweiten Shalom, was macht er hier? Vers 22. Er haucht sie an. Komisch, oder? Er haucht sie an. Damals bei der Schöpfung kam durch den Geist das Leben in die Menschen. Und genau so teilt der Messias sein Leben durch den Heiligen Geist mit uns. Wir sind der neue Tempel, erfüllt von Gottes Heiligen Geist. Warum diese ganzen Bezüge? Die neue Schöpfung hat begonnen mit der Auferstehung. Und in dieser neuen Schöpfung ist er der König. Und er gibt uns auch wieder einen königlichen Auftrag. Jetzt ist es nicht nur der Auftrag, der für alle Menschen gilt, zu bebauen und zu bewahren, sondern jetzt ist es der Auftrag, in die ganze Welt zu gehen und das Evangelium, so wie Jesus, zu verbreiten. Wir sind jetzt seine königlichen Stellvertreter. Das ist der Auftrag, den können nur die Christusnachfolger erfüllen. Der erste Auftrag gilt für alle Menschen, aber dieser ist speziell für die Christen. Vers 21. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In diesem kleinen Wort wie, da steckt alles drin. So geht Frieden. Nicht wie. Und jetzt denkt mal an aktuelle Ereignisse. Nicht wie der Statthalter Pilatus, der war vom Kaiser gesandt, aber in den Mehrheiten und Meinungen des Volkes ging er irgendwie unter und am Ende entscheidet er sich für die Gewalt. Nicht wie der König Herodes, der wollte einfach Unterhaltung. Friede, Freude, Eierkuchen. Oder in Sachsen muss man sagen, in Dresden, Friede, Freude, Eierschecke. Ne? Er wollte einfach nur das, Unterhaltung. Nicht wie der Hohepriester Kaiphas. Der wollte im Grunde seine Macht behalten. Und dazu ging er über Leichen. Also die Bezüge zu heute, die kann man leider schnell finden. Die Versuche, Frieden zu bringen, also Frieden als politische Ordnung und so, wie das versucht wird, das ist bis heute so. Aber nicht wie diese, sondern wie der Vater Jesus gesandt hat. So sind wir gesandt. Das heißt, als König Diener werden. Das heißt, sein Kreuz zu tragen. Das heißt, verwundbar sein. Das heißt auch, mit Spott zu rechnen. Und das heißt, eine Liebe an den Tag zu legen, die nicht von dieser Welt ist. So kommt sein Königreich. Das ist schon unsichtbar mitten unter uns, so wie er dann sichtbar mitten unter den Jüngern stand. In einem Lied heißt es, es gibt ein ewiges Reich des Friedens. In unserer Mitte lebt es schon. Frieden ist nicht Friede, Freude, Eierschecke, sondern Frieden stiften ist harte Arbeit. Kurz nach der Schöpfung, da lesen wir ja, wie die Arbeit verflucht wurde. Sie war ja eigentlich was Gutes, aber dann gibt es diesen Fluch von Schweiß und die Dornen und Disteln und denkt mal an eure Arbeitswochen, was es da so gibt. Aber für unseren König bedeutete Arbeiten für den Frieden, dass er sogar Blut schwitzte und dass ihm die Dornen als Spottkrone aufgesetzt wurden. Wenn wir ihm nachfolgen, im Versöhnen, im Frieden stiften, ob das privat ist oder sogar öffentlich, dann müssen wir uns einstellen auf große Schwierigkeiten, auf große Hindernisse. Frieden stiften ist harte Arbeit. Praktisch Frieden stiften heißt zum Beispiel, wir leben aus diesem Halt heraus. Ich bin mit Gott, dem Schöpfer, im Frieden. Und da habe ich eine andere Haltung gegenüber Menschen und gegenüber den Herausforderungen im Alltag. In einer schwierigen Besprechung, in einem Telefonat mit den Kollegen, als eine Lehrerin vor der Klasse, im Straßenverkehr, wenn die STVO der andere nicht einhält oder ich selber nicht einhalte, in einem Streit in der Familie, wenn die Kinder nicht hören wollen oder je nachdem der Partner nicht hören will. Hast du in solchen Situationen dann das Rückgrat, diesen unverdienten Frieden, der dir geschenkt wurde, zuzusprechen, zu leben? Nicht unbedingt mit dem Gruß, Friede sei mit dir, sondern wie das dann passt in die Situation. Denk mal an jemanden, der dich völlig unfair behandelt hat. Gehst du durch die Mauern, die sich aufgebaut haben, vielleicht seit Jahren? Lasst uns das lernen, priesterlich zu segnen, die uns fluchen. Simon hat davon gesprochen. So Feinde sogar zu lieben. Lasst uns lernen, königlich zu dienen. Wir sind die königliche Priesterschaft, 1. Petrus 2. Eingangs war das angeklungen. In unserer Welt, in unserer Gesellschaft, allein schon in Deutschland, da ächzt und sehnt man sich nach Frieden. Man nennt das auch oft Zusammenhalt. Ne? Aber gleichzeitig hat unsere Welt, unsere Gesellschaft die Tendenz, sich zu polarisieren. Eine Nation gegen die andere. Links gegen rechts, konservativ gegen progressiv. Die Bibel hält das zusammen. Bebauen und bewahren, nicht oder. Oder Oberklasse gegen Unterklasse, Privatpatienten gegen Kassenpatienten, Handwerker gegen Akademiker, Inländer gegen Ausländer und so weiter. Und dann denken wir Christen manchmal in so einer Lage, was sind wir nur für unbedeutende Nieten? Und dann auch noch Mennoniten. Und die Gesellschaft sieht uns Christen vielleicht auch immer mehr als solche Nieten. Da muss man nur ein wenig in die Tageszeitung reinschauen. Wie manchmal der Ton kippt so ins Sarkastische über das Christliche, das Kirchliche. Zum Teil. Ne? Aber es sind die Nieten, die bei einer Jeans immerhin hier die Tasche zusammenhalten. So sind es auch die Nachfolger Jesu, die den echten Frieden bringen, die das haben, was Zusammenhalt bringt, was Frieden in der Gesellschaft und im ganz Persönlichen bewirkt. Wir sind das Salz und Licht der Welt. Matthäus 5. Also was auch immer sich weltpolitisch oder gesellschaftlich zusammenbrauen mag, was auch immer sich noch an Ungerechtigkeiten zutragen wird, wie dunkel es auch wird, wie hart auch immer die Diskriminierung von Juden, von Christen zunehmen mag. Beide bekennen, Juden und Christen. Eines Tages kommt der Messias. Wir sind uns nicht einig über das erste und zweite Kommen, aber er kommt. Und wenn wir wie die Jünger Angst haben und uns verstecken, der Auferstandene wird für alle sichtbar erscheinen, der König. Dann wird endlich sein Königreich, nach dem wir uns sehnen, Königreich der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude ganz da sein. Dann wird die neue Schöpfung vollendet. Und dann wird dieser Messias noch einmal hauchen. 2. Thessalonicher 2. Und der Hauch seines Mundes wird dann ausreichen. Nicht die Gewalt, aber der Hauch seines Mundes, um alle lebensfeindlichen Mächte für immer zum Schweigen zu bringen. Und bis dahin und mit dieser Hoffnung setzen wir uns für den Frieden ein. Ich wünsche uns, dass wir ganz erfasst sind von Gottes Frieden, dem priesterlichen Frieden, der uns mit Gott versöhnt, und dem königlichen Frieden, der uns miteinander versöhnt. Vater im Himmel, du hast uns diesen Frieden geschenkt durch Jesus und durch deinen Geist. Du hast uns alles zur Verfügung gestellt, um noch mutiger zu werden und um in den Herausforderungen, in denen wir stehen, jetzt die nächsten Tage, so zu leben. Hilf uns dabei, mach du uns Mut, tröste uns, wo wir leiden unter Unfrieden. Danke für diese Kraft, die uns erfüllt. Amen und Shalom.